Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Banner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir berichten heute von einer kleinen, überschaubaren Hauptversammlung, die aber dafür in der Regel nicht weniger turbulent ist. Die schwäbische Waffenschmiede Heckler & Koch hat ihre Aktionäre eingeladen, darunter auch einige Friedensaktivisten. Nicht weniger interessant die Personalie Harald Kujat, der 77-jährige Ex-General, soll nämlich Aufsichtsratsvorsitzender von Heckler & Koch werden. Zunächst schauen wir aber auf die Autobranche, in der die Karten heute ein Stück weit neu gemischt werden sollen. Volkswagen und Ford werden gemeinsam in New York ihre neue Autoallianz vorstellen. Bei Daimler hingegen läuft das offenbar gar nicht rund. Der Absatz ist im Juni gesunken. Der Stuttgarter Autobauer hat im zweiten Quartal einen herben Verlust eingefahren und heute Morgen überraschend zum zweiten Mal innerhalb von 3 Wochen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Aus Stuttgart berichtet Lutz Heiser.
Dass es momentan nicht mehr ganz so rund läuft bei Daimler, war bekannt. Dass der Stuttgarter Autobauer nun aber sogar eine Gewinnwarnung herausgeben muss, hat dann doch viele überrascht. Daimler selbst nennt unter anderem höhere Rückstellungen wegen der Dieselbetrugsvorwürfe und den erweiterten Rückruf von Fahrzeugen mit defekten Airbags als Gründe dafür. Im zweiten Quartal des Jahres musste der Konzern nun jedenfalls einen Verlust in Höhe von 1,6 Milliarden Euro verbuchen, nachdem man im Vorjahresquartal noch 2,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht hatte. Die Folge: Daimler schraubt nun auch seine Prognose für das gesamte Jahr nochmals deutlich zurück und erwartet für 2019 nun ein Ergebnis, das, Zitat, deutlich unter dem Vorjahreswert liegen wird.
Soweit Lutz Heiser aus Stuttgart. Und diese erneute Gewinnwarnung von Daimler, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Frau Holz, darauf war man bei Ihnen wahrscheinlich nicht vorbereitet, oder?
So ist es. Es ist mal wieder ein Riesenschock, zumindest für Anleger, nachdem man ja gerade die letzte Gewinnwarnung verdaut hatte. Der Aktienkurs stürzte zu Beginn um über 4% ab. Damit war auch die Jahresbilanz negativ. Daimler-Aktien geben inzwischen 1,5% nach.
Nach unserer Sendung sucht ja der Konkurrent Volkswagen zusammen mit Ford die große Bühne in New York, um eine enge Allianz der beiden Autobauer zu verkünden. Dafür hat der VW-Aufsichtsrat gestern Abend in Wolfsburg grünes Licht gegeben. Wie kommt das an?
Ja, Ford und VW haben sich in einem Nobelhotel in der Nähe der Wall Street einquartiert, damit die Botschaft auch gleich an der richtigen Stelle ankommt. Die Aktien sind zwar zunächst wegen der Daimler-Gewinnwarnung abgerutscht, stehen inzwischen aber fast 2% höher, also eine positive Reaktion. Das liegt auch daran, dass VW im Gegensatz zu Daimler im Juni ein Verkaufsplus vorweisen kann. Daimler warnt vor sinkenden Gewinnen auf der einen Seite. Die Branche ist gewaltig im Umbruch auf der anderen. Und darüber möchte ich jetzt mit Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank sprechen. Herr Schickentanz, beginnen wir mit Daimler. Die Stuttgarter haben binnen eines Jahres 4-mal vor sinkenden Gewinnen gewarnt. Das kann man sich vielleicht bei einem weniger soliden Unternehmen vorstellen, aber doch nicht bei Daimler.
Das ist sicherlich keine tolle Erfolgsbilanz, aber es zeigt natürlich, wie schwierig das Umfeld ist. Wir haben zum einen noch die Nachwirkungen von Dieselgate und Co. Zum anderen läuft es aber auch weltwirtschaftlich nicht mehr ganz so rund. Und das führt dazu, dass die Konsumenten außerhalb Europas sich stärker in Kaufzurückhaltung üben und gerade Premiumhersteller wie Daimler darunter dann auch leiden. Sprich, der Absatz wächst nicht mehr, sondern er schrumpft, wie wir jetzt im Juni gesehen haben. Und das belastet dann natürlich die Gewinne.
Die aktuelle Gewinnwarnung hängt auch mit dem Dieselskandal zusammen. Daimler legt deswegen weitere 1,6 Milliarden Euro zurück. Das heißt ja, dass man mit erheblichen Strafen rechnet. Was kommt da noch?
Ich glaube, dass der Dieselskandal noch lange nicht verarbeitet ist. Sie haben jetzt die direkten Negativauswirkungen angesprochen. Da können tatsächlich noch milliardenschwere Strafen folgen. Aber ich glaube, die indirekten Folgen sind für die Autobranche viel, viel schwieriger. Die Autobranche dürfte in den kommenden Jahren deutlich stärker reglementiert werden. Das heißt, die Aufsichtsbehörden werden sicherlich ein viel, viel wacheres Auge auf die Autobauer haben als in der Vergangenheit. Und das wird die Entwicklungskosten in die Höhe treiben und auch die Produktion deutlich verteuern.
Für den Kunden natürlich eine gute Botschaft. Auch beim Absatz läuft es nicht rund. Im Juni hat Daimler 3,7% weniger Autos verkauft als im Jahr davor. Sind das nur Umstellungen bei Modellen oder sind die Rekordzeiten für die Stuttgarter vorerst vorbei?
Nein, ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, dass der Automobilabsatz nicht mehr in der gleichen Dynamik weiter wachsen wird, wie wir das vielleicht aus den letzten 10 oder 15 Jahren kennen. Einige Märkte nähern sich so langsam der Sättigung an. In anderen wirkt zum Beispiel der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastend. Heißt ganz eben, dass viele Chinesen nicht mehr so stark gerade Premium-Autos nachfragen, wie sie das vielleicht noch vor Zeiten des Handelskonflikts getan haben.
Eine interessante Koinzidenz. Ausgerechnet der Dieselsünder schlechthin VW scheint die Zeichen der Zeit zu erkennen. VW setzt voll auf E-Mobilität und will mit Ford gemeinsame Sache machen. Internationale Partnerschaften, ist das die Zukunft?
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich an der Tagesordnung in der Autobranche stehen, denn die Herausforderungen sind gewaltig. Man muss die Produktpalette eben tatsächlich auf Zukunftsfähigkeit hinbekommen, sprich E-Mobilität, ein ganz, ganz großes und wichtiges Wachstumsthema. Da tatsächlich eine Plattform zu entwickeln, ist teuer. Darüber hinaus sind Ingenieure, die da tatsächlich fit sind, eher Mangelware. Von daher zwingen beide Faktoren, zum einen die hohen Entwicklungskosten, zum anderen aber auch der Mangel an Fachkräften, die Autokonzerne da zur Kooperation.
Sie sprechen die Elektroplattform an, MEB heißt die, die hat tatsächlich VW entwickelt, Ford will sie in Europa nutzen. Das kennt man doch eigentlich eher von Technologiekonzernen.
Das ist richtig, das ist ein Erfolgsmodell aus dem Technologiebereich, der sich jetzt aber in der Autobranche mehr oder minder aus Zwang heraus umsetzt, denn ich glaube, die äußeren Zwänge, aber vor allen Dingen auch der finanzielle Druck, der ist mittlerweile so gewaltig geworden, dass man da eben zu einem Umdenken kommt. Es wird nicht mehr alles selbst in-house hergestellt, sondern man versucht da eben tatsächlich auch Skaleneffekte und Synergien zwischen verschiedenen Anbietern zu heben.
Setzt VW da Maßstäbe? Kann man wirklich so weit gehen oder ist es eher so eine Marketinggeschichte auch?
Na, ich glaube, jeder Autokonzern sucht eben nach Kooperationsmöglichkeiten. VW hat jetzt sicherlich den Vorteil gehabt, dass es eben mit dieser MEB-Plattform tatsächlich eine Plattform hat, die auch sehr gut zur Ford-Produktpalette passt, sodass da eben tatsächlich sich auch die Zusammenarbeit anbietet. Heißt aber nicht, dass andere Anbieter wie zum Beispiel BMW da im Hintertreffen wären oder den Trend verpasst hätten.
Also es gibt noch Hoffnung für die deutsche Autobranche. Das war Chris Ovil, Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Vielen Dank.
Dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf den DAX heute insgesamt. Wie hält der sich denn?
Ja, der Daimler hat zunächst den DAX belastet, aber nicht nur den DAX, sondern andere europäische Indizes. Der DAX steht inzwischen ja kaum verändert bei 12.328 Punkte. Anleger bleiben vorsichtig, denn Gewinnwarnungen werden quasi schon zum Regelfall. Das lässt für die Berichtssaison nichts Gutes hoffen. Ein völlig anderes Bild an der Wall Street. Der Dow Jones hat gestern zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 27.000 Punkten übersprungen. Die Fed hat die Tür für eine Zinssenkung weit geöffnet. Das macht Aktien gegenüber Anleihen attraktiv. Und das sorgt für Partystimmung an der Wall Street.
Ein großes Thema in dieser Woche an der Börse war ja auch die Deutsche Bank. Deutsche Bankchef Christian Sewing hat jetzt im Interview mit dem Handelsblatt nochmal die Umbaupläne erklärt und auch den Stellenabbau konkretisiert. Gibt es darauf heute eine Kursreaktion?
Die gibt es, die Resonanz positiv. Deutsche Bank Aktien 1,7% höher. Es war tatsächlich ein ausführliches Interview. Aufgehorcht hat man vor allem tatsächlich bei diesem Punkt Stellenabbau. Die Stellenzahl wurde noch nicht beziffert. Es soll sozialverträglich zugehen, wie es heißt, von Kulturwandel, der noch lange nicht abgeschlossen ist, war auch die Rede auch davon, dass die Bank zunächst versucht, wieder alleine auf die Beine zu kommen. Also positive Resonanz heute, Wochenbilanz sehr trüb.
Machen wir noch einen Sprung an die Londoner Börse. Da sind die Aktien des Reiseanbieters Thomas Cook regelrecht abgestürzt.
Ja, und zwar um 50%. Dabei gibt es eigentlich gute Nachrichten, denn der schwer angeschlagene Konzern soll vom chinesischen Konzern Fosun eine Kapitalspritze von 750 Millionen Pfund bekommen. Damit will man Spielraum fürs Winterhalbjahr bekommen. Aber das heißt auch, dass Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt wird. Und das erklärt den Kursabsturz noch schnell. Den Euro, der steht bei 1,1255 Dollar. Bei Anleihen gibt es hohe Kursverluste. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 3,77 €. Die Umlaufrendite steigt um 6 Basispunkte auf minus 0,27%. Und Gold fällt um 15 Dollar auf 1.408 Dollar.
Dorothea Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Kein DAX-Konzern, aber dennoch bekannt in Deutschland ist die mittelständische Firma Heckler & Koch, bekannt vor allem als Hauslieferant der Bundeswehr. Die Waffenschmiede aus dem schwäbischen Oberndorf am Neckar ist börsennotiert, auch wenn nur 0,03% der Anteile frei gehandelt werden. Entsprechend überschaubar dann auch die Teilnehmerzahl der heutigen Hauptversammlung in Rottweil. Gesprächsbedarf gab es dennoch. Heckler & Koch ist trotz voller Auftragsbücher seit Jahren in den Miesen, hat einen enormen Schuldenberg angefangen. angehäuft, sodass sogar schon von Bestandsgefährdung die Rede war. Der Firmenchef schaut allerdings dennoch optimistisch in die Zukunft, was auch am neuen Hoffnungsträger im Aufsichtsrat liegen könnte, Ex-General Harald Kujat. Uschi Götz war bei dem Aktionärstreff in Rottweil dabei.
Wir sind wieder auf Kurs. Das sagte Vorstandschef Jens Bodo Koch gleich zu Beginn der Hauptversammlung in Rottweil. Man sei inmitten eines notwendigen Veränderungsprozesses stecken geblieben. Die Auswirkungen seien vor allem in der Produktion spürbar gewesen. Der Abbau von Personal im Führungsbereich sowie eine optimierte Produktion trügen nun zur Wende bei. Nach zwei verlustreichen Jahren konnte der Waffenhersteller das erste Halbjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen. Konkrete Zahlen für das Ergebnis nach Steuern wurden jedoch heute nicht genannt. Der Umsatz ist demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 15% auf rund 127 Millionen Euro gestiegen. Doch noch immer kämpft der Waffenhersteller mit einem Schuldenberg von über 200 Millionen Euro. Ein unbekannter Hauptaktionär half in der Vergangenheit mit Krediten in Höhe von über 80 Millionen Euro aus. Für das Gesamtjahr sei man verhalten optimistisch, so Vorstandschef Koch. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens sind auch Pressevertreter bei der Hauptversammlung zugelassen. Dabei handelt es sich um eine kleine Runde von höchstens 50 Aktionären. Unter ihnen sind auch sogenannte kritische Aktionäre, wie der Rüstungsaktivist Jürgen Gresslin, der am Morgen die Unternehmensspitze ausdrücklich lobte.
Anders als bei Rheinmetall, bei Daimler, bei Airbus, der Vorstand und der Aufsichtsrat von Heckler & Koch inzwischen bereit sind zur Kommunikation. Sie hören aufmerksam zu. Sie haben auch im letzten Jahr schon sehr sachlich und tatsächlich ausführlich Stellung bezogen zu unseren Fragen. Und das eröffnet die Chance, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen.
Gresslin und mit ihm Mitglieder des Bündnisses Aktion Aufschrei hoffen auf den Beginn eines neuen Prozesses bei Heckler & Koch.
Der sukzessive wegführt von der Waffenproduktion hin zu regenerativen Energiequellen und den Produkten zur Medizintechnik oder Umwelttechnik.
Die Auftragsbücher des Waffenherstellers sind indes voll. Bestellungen aus dem In- und Ausland liegen vor. Etliche Bundesländer orderten für ihre Polizisten Waffen aus Baden-Württemberg. Auch aus Ländern wie Frankreich, Norwegen und Litauen liegen millionenschwere Aufträge vor. Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur, geht davon aus, dass Heckler & Koch auch das G36-Nachfolgegewehr für die Bundeswehr produzieren wird. Noch wird über Ausschreibungsinhalte gestritten, doch vielleicht könnte Kujat hinter den Kulissen vermittelnd eingreifen. Denn der 77-Jährige soll heute von der Hauptversammlung zum neuen Aufsichtsratschef gewählt werden. Ob der Kurs des Waffenherstellers stimmt, wird sich schon bald zeigen. Seit geraumer Zeit arbeitet die Belegschaft wöchentlich 2,5 Stunden pro Woche, mehr und das ohne Bezahlung. Friedensaktivist Jürgen Gresslin kennt das Unternehmen Heckler & Koch schon lange. Er glaubt nicht an bessere wirtschaftliche Zeiten.
Der Aktienkurs ist weiter gesunken. Die Beschäftigten müssen unentgeltlich mehr arbeiten. Also das Unternehmen steht an der Kante.
Die weitere Entwicklung des Waffenherstellers dürfte künftig weniger ein Geheimnis sein. Zumindest versprechen das einige Schlussworte des Vorstandschefs heute. Wir sind offen, wir sind transparent, wir sind zum Dialog bereit, sagte Jens Bodo Koch vor den Aktionären in Rottweil.
Uschi Götz berichtete von der Hauptversammlung von Heckler & Koch. Fast alle Bundesländer haben Sommerferien. Prompt ruft die Flugbegleiterorganisation UFO ihre Mitglieder ab Dienstag zu einer Urabstimmung über Streiks auf. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
UFO begründet das damit, dass ein angebotenes 4-wöchiges Streikmoratorium von der Lufthansa abgelehnt worden sei. Daher müssten die Vorbereitungen für den Streik fortgesetzt werden. Die Abstimmung läuft nun bis zum 8. August, sodass Streiks im August noch möglich wären. In der Diskussion um Preise für den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 haben sich die Wirtschaftsweisen als bestes Mittel für eine langfristige Ausweitung des Emissionshandels ausgesprochen. Der Vorsitzende des Gremiums, Christoph Schmidt, erklärte:
Die Chance sehen wir als sehr groß an, als historisch einmalige Chance, denn im Augenblick wird über dieses sehr wichtige, dieses menschheitsrelevante Thema sehr intensiv diskutiert und die Bereitschaft dazu, sich in verschiedenste Lösungsansätze einzudenken, ist vermutlich größer, als sie je zuvor war.
Für eine Übergangslösung bis spätestens zum Jahr 2030 sehen die Wissenschaftler zwei Wege. Ein zunächst separater Emissionshandel könne später dann mit europäischen Regeln zusammengeführt werden. Ein anderer Weg sei eine CO2-Steuer, die dann schneller einzuführen sei.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat seinen amerikanischen Amtskollegen Wilbur Ross auf seiner USA-Reise nicht treffen können. Der Termin wurde abgesagt. Es kam aber zu Gesprächen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und im Anschluss betonte Altmaier, wie wichtig es sei, die gefürchteten Strafzölle auf Autoimporte aus Europa in die USA zu vermeiden.
Weil nur dann deutsche Unternehmen bereit sein werden, in den USA zu investieren, um von dort aus die Weltmärkte zu beliefern. Wir waren uns einig, dass wir an einer Lösung arbeiten müssen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ab November könnte US-Präsident Donald Trump höhere US-Einfuhrzölle auf Autos aus Europa verhängen. Deutliche Spuren hat der Handelskonflikt bei den Importen aus China in die USA hinterlassen. Aus Daten des Zolls in China geht hervor, dass die Importe im Juni um mehr als 31% im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner zur Einführung eines Tierwohl-Labels auf freiwilliger Basis stehen vor dem Scheitern. Wie die Augsburger Allgemeine berichtete, stellt sich nach der SPD nun auch das CSU-geführte Innenministerium gegen die Pläne und fordert eine verpflichtende Kennzeichnung.
Birgit Becker, vielen Dank. 50 Jahre nach der Mondlandung der Amerikaner ist das Weltall ein Sehnsuchtsort für Unternehmer und Investoren. An dieser Stelle werden in den kommenden Wochen Firmen vorgestellt, deren Geschäftsmodelle in fernen Galaxien angesiedelt sind. Heute ein Bonner Start-up, das die Riesenmengen an Daten nutzbar machen kann, die Satelliten im Weltall zur Erde schicken. Und dieses Unternehmen glaubt, mit den Daten aus dem All Probleme auf der Erde lösen zu können. Reinhard Brüning stellt Mundiales vor.
Der unscheinbare Eingang liegt etwas abseits vom Verkehrslärm der Bonner Innenstadt. Der Zugang zu dem dreistöckigen Bürogebäude ist über einen kleinen Innenhof. Auf dem Firmenschild an der Tür steht Mundiales. Im Treppenhaus hängen großformatige Bilder an der Wand in kräftigen Farben. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass es Landschaftsaufnahmen sind, aufgenommen aus extremer Vogelperspektive. Besonders eines ist auffällig, mit einem mäandernden Fluss. Für Geschäftsführer Markus Neteler sind diese Satellitenbilder etwas ganz Besonderes. Der promovierte Geograf, schlank, dunkelhaarig und etwa Ende 40, zeigt auf die Flusslandschaft.
Wir haben jetzt hier konkret einen Ausschnitt gewählt, der den Amazonas abdeckt in Brasilien. Und hier in diesem großen Ausdruck, der ungefähr 2 Meter mal 1 Meter lang ist, kann man eben genau sehen, wie der Regenwald abgeholzt wird, wie sich das über die Zeit entwickeln wird. Hier zum Beispiel Anfänge von Siedlungen. Und dann gehen von da aus rechtwinklig oft einzelne Straßen ab, von denen dann wiederum sich nochmal kleiner, wieder rechtwinklig andere Straßen oder Wege verzweigen. Und so letztlich breitet sich also der Mensch im Regenwald aus.
Auch das Büro von Markus Neteler hängt voller Satellitenbilder. Die Daten dafür sind kostenlos und frei zugänglich. Aber um sie praktisch nutzen zu können, müssen sie gewissermaßen veredelt werden. Und genau das macht das junge Bonner Unternehmen.
Es geht letztlich darum, was macht das Ökosystem Regenwald hier konkret? Welche Fortschritte oder Rückschritte sind zu verzeichnen? Wo müssen Politiker zum Beispiel eingreifen, um Schutzgebiete auszuweisen und so weiter? Dazu braucht man Informationen.
Seit 2014 sendet Copernicus, der Erdbeobachtungssatellit der EU, pausenlos Daten. Und das war gewissermaßen der Startschuss für die Gründung von Mundiales.
Wir haben jetzt 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Das heißt also, wir sind in wenigen Jahren doch sehr gut gewachsen, haben zu tun.
Co-Geschäftsführer Hinrich Paulsen ist zu dem Gespräch mit hinzugekommen. Er ist etwa gleich alt, aber deutlich größer als sein Kompagnon. Die beiden teilen sich das schlichte, funktional eingerichtete Büro.
Wir haben das ganze Wachstum aus eigener Kraft hinbekommen. Also wir haben kein Venture Capital in Anspruch genommen, schlicht und ergreifend, weil das auch risikobehaftet ist, wenn nämlich die Geschäfte nicht so laufen, wie die Investoren das gerne hätten, dann ist man auch sehr schnell wieder weg vom Fenster. Und, so wie sich die Geschäfte entwickeln, sieht es eigentlich sehr positiv aus für die Zukunft, dass wir eben auch weitere Leute einstellen können.
Die Bonner Firma gehört zur Open-Source-Bewegung. Das heißt, alle Software, die sie entwickelt, ist für alle frei zugänglich und kostenlos. Das unterscheidet sie von den klassischen Softwarefirmen, die Lizenzgebühren verlangen. Den Programmieraufwand zahlen die Auftraggeber, zum Beispiel Behörden, die auf verlässliche Planungsdaten angewiesen sind, sagt Hinrich Paulsen. Ihn hat von Anfang an überzeugt, dass jeder die Software einsehen, auf Sicherheitslücken überprüfen und weiterentwickeln kann. Er hat schon vor 20 Jahren als Open-Source-Programmierer angefangen.
Da waren wir die Schmuddelkinder, die freien Software-Entwickler, von denen gesagt wurde, ach, hier sind die langhaarigen Bombenleger, die programmieren abends im Keller. Bei Pizza und Cola programmieren die irgendwas und wenn was schief geht, sind sie nicht da.
Aber das hat sich inzwischen geändert. Auch die großen Firmen interessieren sich für die freie Software. So ist zum Beispiel auch die Weltraumagentur ESA Kunde bei Mundialis. Wer in freie Software investiert, macht sich eben von keinem Anbieter abhängig, denn jeder kann damit weiterarbeiten. Auf diese Weise erweitern sich die Möglichkeiten der Auswertung von Satellitenbildern Schritt für Schritt. Sehr viele der drängenden Probleme der Menschheit lassen sich damit angehen. Das Spektrum reicht von der Planung einer Hochspannungstrasse bis hin zur Überwachung riesiger landwirtschaftlicher Flächen, sagt Markus Neteler.
Mein Beruf begeistert mich am meisten, dass wir eben ganz spannende, interessante Informationen aus anscheinend langweiligen Datensilos extrahieren können. Und diese Daten, die stehen zur Verfügung und wollen analysiert werden. Und das sind Dinge, die wir gerne machen. Wir haben ja nun wirklich genug Probleme auf der Welt, die wir lösen müssen.
Hinrich Paulsen begeistert die Vielfältigkeit bei Mundialis.
Das heißt, wir sind räumlich nicht gebunden. Wir können global agieren. Ja, und es geht ja bis hin in den Weltraum. Das heißt, wir sind noch nicht mal nur auf die Erde eingeschränkt, sondern wir könnten auch auf dem Mars, Mond und sonstigen Planeten tätig werden.
Reinhard Brüning stellte Mundialis vor, ein Bonner Start-up, das Satellitendaten auswertet. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem die in Frankreich beschlossene Digitalsteuer.
Die Tageszeitung Taz findet es wunderbar, dass Frankreich einfach mal ein Gesetz gemacht und es verabschiedet hat. Und nun wird sich zeigen, ob kleine Einheiten wie Staaten in globalen Steuerfragen wirklich so ohnmächtig sind. Angesichts der eingeschnappten Reaktion der USA, die direkt einen neuen Handelskonflikt andeuten, sieht es eher danach aus, dass die französische Lösung sehr wohl einen Effekt haben wird. Alle EU-Staaten, die sich nicht als Steueroasen verstehen, sollten Frankreichs Beispiel jetzt folgen. Von einer protektionistischen Provokation spricht dagegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie ist so angelegt, dass sie zuvorderst Geschäfte der amerikanischen Ikonen Google, Apple, Amazon und Facebook trifft, wenn auch milde. Aber um die Summe geht es nicht. Die französische Regierung setzt auf die Digitalsteuer nicht aus Haushaltsgründen, sondern um ihren Bürgern einen Beleg für den Kampf um Steuergerechtigkeit zu bieten. Doch birgt Steuerpolitik, die sich an Symbolen orientiert, hohe Risiken. Daher ist es klug, dass Berlin bisher vor der Digitalsteuer zurückscheut. Noch mehr schlechte Nachrichten für Sparer. Maria Kollack, die Präsidentin des Verbandes der Volks- und Raiffeisenbanken, habe sich bei der Vorstellung des Jahresabschlusses als erste getraut, sie auszusprechen, schreibt die Börsenzeitung. Waren Negativzinsen auf private Einlagen bisher die Ausnahme, werden sie bald die Regel sein. Dies umso mehr, wenn die EZB das geldpolitische Abenteuer erwartungsgemäß auf die nächste Eskalationsstufe befördert. Dass Banken und Sparkassen den Strafzins im Mengengeschäft nicht unbegrenzt zu Lasten der eigenen Erfolgsrechnungen tragen wollen und können, ist nachvollziehbar. Probleme haben auch viele Finanz-Startups. Ein fauler Zauber sei der Hype um die neuen Fintechs dennoch nicht gewesen, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Sicherlich haben sie teilweise überzogene Erwartungen geweckt. Sehr wohl setzten die Jungunternehmen aber die etablierten Banken in Sachen Digitalisierung unter Zugzwang. Das hatte die angestaubte Branche auch nötig. Der Verbraucher hat direkt oder indirekt von den Ideen der Fintechs profitiert. Und es gibt keinen Grund, wegen einiger Einzelfälle die gesamte Branche abzuschreiben.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute, dann mit Jessica Sturmberg am Mikrofon. Darin neue Reisewelle erwartet, die Ostseeküste beschäftigt mehr Saisonkräfte aus Osteuropa. Ich danke an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.